gerne Gäste ein, möchte ich hinweisen auf diese orangefarbenen Zettel, die hier vorne liegen, von denen Sonntag des geraden Mond. Volksstamm sucht Land, Kapitel 18, Verse 11 bis 21, der Raub der Götzen. Also nicht der Raub der Sabinerin, sondern der Raub der Götzen. Denen ist jetzt eine gute Idee gekommen. Sie sagen, Mensch, wir machen wieder unseren Weg da über unseren Umweg, über Ephraim. Und da geschieht dann Folgendes. Da brachen 600 wohlbewaffnete Männer auf aus dem Stamme der Daniten, aus Zora und Eshtaol. Sie zogen hinauf und lagerten bei Kirjat Jearim in Juda. Daher führt der betreffende Platz den Namen Dans Lager bis auf den heutigen Tag. Liegt bekanntlich westlich von Kirjat Jearim. Von dort zogen sie weiter in das Gebirge Ephraim und kamen in den Wohnort Michas. Da machten die fünf Männer, die vor dem zur Auskundschaftung des Gebiets der Stadt Laich ausgezogen waren, ihren Stammesgenossen diese Mitteilung. Wisst ihr wohl, dass sich in den Gehöften hier ein kostbares Priestergewand und ein Hausgott sowie ein geschnitztes und gegossenes Gottesbild befinden? Bedenkt also, was ihr zu tun habt. Da bogen sie vom Wege ab, traten in die Wohnung des jungen Leviten in das Haus Michas ein und begrüßten ihn, während dann die 600 bewaffneten Männer, so als Drohkulisse, die zu den Daniten gehörten, draußen am Eingang des Tores blieben, stiegen die fünf Männer, die vor dem zur Auskundschaftung des Landes hergekommen waren, hinauf in das Haus hinein und nahmen das geschnitzte Bild sowie das Priestergewand, den Hausgott und das gegossene Bild an sich, während der Priester draußen am Toreingang bei den 600 bewaffneten Kriegern stand. Als jene nämlich in das Haus Michas eingetreten waren und das Schnitzbild sowie das Priestergewand, den Hausgott und das Gussbild wegnahmen, sagte der Priester zu ihnen, was macht ihr da? Also gute Frage. Sie antworteten ihm, schweige still, lege dir die Hand auf den Mund. Komm mit uns und werde unser Vater, also unser Berater und unser Priester. Ist es nicht besser für dich, Priester für das Haus eines einzelnen Mannes zu sein oder Priester für einen ganzen Stamm und für ein Geschlecht in Israel? Da erklärte sich der Priester mit Freude einverstanden. Also von großen Gewissensbissen und Grundsatzüberlegungen ist der Mann offenkundig nicht getrübt. Die Situation ist klar. Kurz entschlossen bricht ein bewaffnetes Heer, 600 Mann stark, Richtung Laish auf. Das liegt etwa 160 Kilometer nördlich von Zora. Und inzwischen ist den Spähern diese Idee gekommen, wie sie die Lage ihres Stammes noch verbessern könnten. Sie nehmen die bewährte Reiseroute und packen dann gleich die Requisiten des Götzendienstes mit in ihr Gepäck. Was hätten sie tun müssen, wenn sie gottesfürchtige, wirklich gläubige, gottgehorsame Israeliten gewesen wären? Was wäre ihre Verpflichtung diesem heidnischen Kult gegenüber gewesen? Das können Sie nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 12, ab Vers 1. Da werden bestimmte Prinzipien, die bei der Landnahme zu berücksichtigen sind, genannt. Und da heißt es dann unter anderem, ihr sollt, ab Vers 2, ihr sollt alle Städten von Grund aus zerstören, an denen die Völkerschaften, die ihr aus ihrem Besitz verdrängen werdet, ihre Götter verehrt haben, auf den hohen Bergen wie auf den Hügeln und unter jedem dicht belaubten Baum. Ihr sollt also ihre Altäre niederreißen und ihre Mahlsteine zerstören, ihre Götzenbäume im Feuer verbrennen, ihre geschnitzten Götterbilder zerschlagen und ihren Namen von den betreffenden Städten verschwinden lassen. Das wäre die ganz normale biblische Anweisung für diese Leute gewesen. Und an dieser Stelle müssen wir noch einmal innehalten und fragen, was heute Vormittag schon anklang, warum ordnet Gott in dieser rigorosen Weise die Vertreibung der anderen Völker, die gewaltsame Vertreibung der anderen Völker und die gewaltsame Zerstörung der Götzen und die Tötung von anderen Völkern und Menschen an? Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht. Beispielsweise, wenn es im 5. Buch Mose Kapitel 7 heißt, du sollst an ihnen den Bann vollstrecken. Gott hat eine Begründung gegeben. Gott hat eine Begründung gegeben, warum die heidnischen Völker sein Gericht verdient haben. Und diese Begründung steht im 5. Mose 9. Da heißt es, ab Vers 4, der Herr vertreibt diese Völker vor dir her um ihres gottlosen Treibens willen. Das heißt, was der lebendige Gott an diesen Völkern übt, ist nichts anderes als Gerechtigkeit. Sünde in den Augen des heiligen Gottes hat zur Folge den Tod. Und das ist der Angelpunkt bei der Unterwerfung Kanaans, die Heiligkeit Gottes. Dass Gott, wenn er gerecht ist, Sünde nicht dulden kann, sondern bestrafen muss. Und von daher verschaffen sich die Israeliten mit ihren kriegerischen Auseinandersetzungen gegenüber den heidnischen Völkern nicht einfach nur etwas Lebensraum aus egoistischen Gründen, sondern sie vollziehen das Gericht Gottes an diesen Völkern. Gott gegenüber kann der Mensch immer nur entweder auf Gerechtigkeit oder auf Barmherzigkeit warten. Wenn Gott Gerechtigkeit übt, wenn Gott einem Menschen gegenüber Gerechtigkeit walten lässt, dann bedeutet das, dass dieser Mensch vernichtet werden muss, weil der Tod der Lohn der Sünde ist. Wenn Gott einen Menschen nicht vernichtet, dann deshalb, weil er ihm Gnade gewährt. Gnade ist immer unverdient. In dem Augenblick, wo ich einen Anspruch auf etwas erhebe, kann es nicht mehr Gnade sein. Und von daher widerfährt den Völkern Kanaans Gerechtigkeit seitens eines heiligen Gottes. Und es ist Gottes souveräne Entscheidung zu befinden, dass er etwa dem Volk Israel Gnade gewährt. Wir haben keinen Anspruch auf Verschonung. Und wenn Sie bedenken, der einzige Mensch, der einzige unschuldige Mensch, der je von Gott bestraft wurde, war wer? Jesus Christus. Und an ihm wurde dann Gottes gerechtes Urteil vollzogen, weil er wirklich, willentlich, obwohl er selber ohne Sünde war, die Sünde aller Zeiten, aller Menschen auf sich genommen hatte. Und dann hat Gott an ihm das Todesurteil vollzogen. Paulus sagt in Galater 3, Christus wurde zum Fluch. Und weil an Christus Gottes Gerechtigkeit gewirkt hat, darum kann uns nun durch Christus, der die Strafe, die wir verdient hätten, getragen hat, Gnade geschenkt werden. Also, von Gott her erfahren wir immer entweder Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit, aber niemals Ungerechtigkeit. Und von daher ist es nicht eine menschliche Brutalität, die waltet, wenn Israel etwa den Auftrag bekommt, die kanaanäischen Völker zu vertreiben, sondern in dem Falle üben sie Gottes Strafgericht an diesen heidnischen Völkern, die für ihren Götzendienst aus der Sicht des heiligen Gottes den Tod verdient haben. Das ist die Sichtweise der Bibel. Und von daher ist diese Anweisung von 5. Mose 12 ganz in der Linie dieser Gerechtigkeit Gottes. Entweder ich werfe mich auf Gottes Gnade und bitte und bettle um Rettung und Bewahrung unverdienterweise, oder ich habe das gerechte Urteil Gottes über meine Sünde zu akzeptieren. Aber solche biblischen Grundwahrheiten sind für uns normale Menschen nicht leicht zu akzeptieren. Und sie waren auch damals nicht im Horizont der Daniten. Die Leute haben nicht auf biblischer Basis über Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes nachgedacht, sondern sie haben eine mystisch-religiöse, gefühlsbedingte Absicherung ihrer Lebenssituation gesucht. Sie haben keine Ahnung vom wirklich heiligen Gott gehabt. Und deshalb haben sie sich dann auch darauf eingelassen, diesen Leviten samt des Götzendienstes mit ins Gepäck zu nehmen. Und als der Levit ihr unmoralisches Angebot erfährt, da ist er zunächst erstaunt, ja, er wundert sich hier, er fragt, was macht ihr da, als sie die Sachen wegnehmen? Also nach dem Motto, das ist der Dank für die Gastfreundschaft von vor ein paar Wochen. Und dann stellt man ihm einen Karrieresprung in Aussicht und sagt, überleg mal, bis jetzt bist du nur hier so der Priester eines Privatgotteshauses. Du kannst der Priester eines ganzen Stammes werden, wenn das kein Aufstieg ist. Und das überzeugt ihn nun. Es erstaunt nur, mit welchem Eifer und welcher Schnelligkeit er mit Freuden Ja sagt. Also da hätte er doch eine gewisse Schamfrist wenigstens an den Tag legen können. Aber das tut er hier eben nicht. Und an den Daniten sehen wir in dieser Situation auch noch etwas Interessantes. Sie haben wahrscheinlich das Prinzip, möglichst gezielt die Schwäche anderer Leute auszunutzen. Also in ihrem Stammland mit den Amoritern wurden sie nicht fertig. Und stattdessen jubeln sie über die militärische Blauäugigkeit der Leute um Laish und sagen, das machen wir, das nutzen wir aus. Und genauso nutzen sie hier die Schwäche dieses Leviten aus. Der Mann wollte Geltung haben, der Mann wollte Geld haben und er war nicht von allzu starken Gewissensskrupeln getrübt. Und sie haben jetzt auf dieser ganzen Klaviatur gespielt und haben gesagt, komm, wir nehmen dich mit. Du bekommst einen erweiterten Wirkungskreis. Du wirst also hier einen Aufstieg erleben und er stimmt begeistert zu. Wie reagiert nun Micha? 18 Verse 22 bis 26, Verzweiflung und taube Gewissen. Der merkt das dann irgendwann. Kaum hatten, Vers 22, hatten sich aber eine Strecke vom Hause Michas entfernt, als sich die Männer, die in den Gehöften beim Hause Michas wohnten, zusammenscharten und die Daniten einholten. Als sie dann den Daniten zuriefen, wandten die sich um und fragten Micha, was soll dieser Auflauf bedeuten? Ja, das ist ja auch eine seltsame Frage. Er antwortete, meinen Gott, den ich mir gemacht habe, habt ihr mit euch genommen samt dem Priester und seid weggezogen. Was bleibt mir da noch? Wie könnt ihr mich nur fragen, was ich hier will? Aber die Daniten erwiderten ihm, lasst dein Geschrei uns hier nicht länger hören, sonst könnten erbitterte Männer über euch herfallen und es könnte dich und deine Angehörigen auch noch das Leben kosten. Daraufhin zogen die Daniten ihres Weges und Micha, der wohl einsah, dass sie stärker waren als er, wandte sich um und kehrte nach Hause zurück. Das ist auch eine interessante Szene. Als Micha den Verlust merkt, reagiert er schnell, aber er sieht schon, dass das Kräfteverhältnis ihm keine Chance lässt. Das sind doch zwei sehr ungleiche Gegner. Aber haben Sie gehört, wie zynisch die Daniten reagieren? Sie können ja nicht wissen, dass der, den sie hier beraubt haben, selber eigentlich ein Dieb war, der seine eigene Mutter bestohlen hat. Das wissen die ja nicht. Und sie sagen, was fragst du hier, was wir haben? Ja. Und Micha merkt, aber das ist das Interessante, dass er vor einem religiösen Scherbenhaufen steht. Das klingt geradezu treuherzig und naiv, wenn er sagt, meinen Gott, den ich mir gemacht habe, habt ihr mit euch genommen. Meinen Gott, den ich mir gemacht habe, was bleibt mir da noch? Eigentlich müsste der jetzt aufwachen. Das könnte jetzt seine Chance sein, dass er kapiert, wie können mich Götzen beschützen, die nicht mal sich selbst beschützen können. Was können Götzen mir helfen, die sich nicht mal gegen Diebstahl zur Wehr zu setzen vermögen? Ja, der materielle Verlust ist ja am Ende noch überschaubar. Die Mutter hatte ja sowieso 900 Silberstücke zurückgehalten und nur 200 ausgegeben. Es wäre also noch genug Kapital da, um wieder neu Götzen anfertigen zu lassen. Michas Problem ist wahrscheinlich, er hatte sich jetzt so dran gewöhnt, diesen Kult in seinem Haus zu haben. Das gab ihm ein gutes religiöses Gefühl, sein Kerzchen anzuzünden und dieses religiöse Ambiente um sich herum zu haben. Er kam sich nicht mehr so verwundbar vor gegenüber den Wechselfällen des Lebens und jetzt brach das alles wieder weg. Von einem Augenblick auf den anderen. Eigentlich wäre das seine Chance gewesen. Und so geschieht das ja bis heute, dass ein Mensch plötzlich merkt, worauf ich mich bisher verlassen habe, das ist unwiederbringlich verloren. Das ist unwiederbringlich verloren. Alles, worauf ich mein Leben aufgebaut habe bisher, meine Karriere oder meine Gesundheit oder meine besonderen Fähigkeiten oder meine bestimmten Freunde oder dieser eine bestimmte Mensch, alles, worauf ich bisher mein Leben gebaut habe, das bricht mir weg. Und das ist schon für manchen Menschen die Chance geworden, dann wirklich nach dem wahren Gott zu fragen und dem wahren Fundament zum Leben. Aber die Daniten, die sind letztlich genauso naiv wie Micha. Sie hängen jetzt ihrerseits ihr Herz an diese Möbelstücke, die sie selbst geklaut haben. Und sie lernen auch nicht aus der Verzweiflung Michas. Sie hätten doch daran sehen müssen, dass Götzen, die man so leicht einfach ihrem Inhaber wegstehlen kann, dass die einem nicht groß helfen dürften. Aber so weit denken sie auch nicht. Diese Leute passen gut zu ihrem neuen Priester. Und dann steht das hier in Vers 25, wie brutal, kalt, lächelnd sie sagen, lass uns dein Geschrei jetzt nicht länger hören. Ja? Also nach dem Motto, halt die Klappe, sonst kriegst du noch einen drauf. Das ist ihre einfache Logik. Und er will ja nun auch nicht gerade verprügelt oder ermordet werden. Unbewaffnete Zivilisten scheinen die Lieblingsgegner der Leute von Dan zu sein. Solchen Leuten gegenüber können sie sehr forsch und sehr mutig auftreten. Und so fühlen sie sich dann auch gut gerüstet für den Angriff auf Laish, der in Vers 27 beginnt. Neue Heimat, neuer Götzendienst. Vers 27 bis 31. Nachdem aber die Daniten das Gottesbild, das Micha sich angefertigt hatte, samt dem Priester, der bei ihm gewesen war, mitgenommen hatten, überfielen sie Laish, dessen Bevölkerung friedlich und sorglos war, machten alle Einwohner mit dem Schwert nieder und ließen die Stadt in Flammen aufgehen, ohne dass ihr jemand zu Hilfe gekommen wäre. Also ihr militärstrategisches Kalkül geht voll auf. Von der einen Seite helfen die Syrer nicht, von der anderen Seite bleiben die Sidonier dort, wo sie sind, und Lachisch geht allein unter. So. Ohne dass jemand zu Hilfe gekommen wäre, denn der Ort lag von Sidon weit entfernt und stand auch mit den Aramäern, also den Syrern, in keiner Verbindung. Er lag nämlich in dem Tal, das sich nach Bet-Rehob hin erstreckt. Sie bauten dann die Stadt wieder auf, siedelten sich in ihr an, nannten aber die Stadt Dan, nach dem Namen ihres Ahnherrn Dan, dem Sohne Israels, während der Ort früher Laish geheißen hatte. Sodann stellten die Daniten das geschnitzte Gottesbild bei sich auf. Jetzt wird also der neue Gottesdienst eingerichtet. Und jetzt kommt's. Und Jonathan, verlassen Sie sich bitte von dem Grummeln, nicht stören, höchstens aufwecken. Das hängt meines Wissens irgendwie mit der Klimaanlage zusammen. Und das, so wie das Grummeln gekommen ist, wird es auch wieder vergehen. Also in dem Falle können wir mal sorglos sein. Lassen Sie sich nicht davon irritieren. Also, Sie stellten das geschnitzte Gottesbild bei sich auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Mose, er und seine Nachkommen waren Priester bei dem Stamme der Daniten bis zu der Zeit, wo die Bevölkerung in die Verbannung ziehen musste. Das geschnitzte Bild aber, das Micha hatte anfertigen lassen, war bei ihnen aufgestellt die ganze Zeit hindurch, solange das Haus Gottes sich in Silo befand. Also man könnte auch sagen, obwohl das Haus Gottes sich in Silo befand. Das sind aufschlussreiche Informationen, die wir hier bekommen. Der Angriff stößt wie erwartet auf keinerlei Widerstand. Die Daniten nutzen das Überraschungsmoment, aber interessanterweise gibt es keinen Hinweis darauf, dass Gott ihnen hier geholfen hätte. Bei anderen Angriffen auf die Kanaaniter etwa hat es dann immer wieder geheißen, und Gott ließ es ihnen gelingen. Also wenn wir etwa Richter 4, Vers 15 nehmen, der Kampf damals Othniel, da heißt es, da riefen die Israeliten den Herrn laut um Hilfe an und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen, nämlich Ehud, den Sohn des Benjaminiten Gera, ein Mann, der linkshändig war. Durch diesen schickten nämlich die Israeliten die ihnen auferlegte Abgabe zum Moabiterkönig und dann wird das Ganze weiterentwickelt bis dahin, wo sie am Ende doch siegen und Gott ihnen den Sieg schenkt. Oder wie Gott sagt zu Barak, ich will dann Sisera, den Heerführer, in deine Gewalt geben. Also Gott kämpft für Israel. Das ist hier nicht der Fall. Hier steht nicht, und Gott gab die Leute von Laish in ihre Hand. Das ist eine ganz eigenwillige Strategie, die wir hier fahren. Ohne Gott ziehen sie diese Sache durch. Des Menschenwille ist sein Himmelreich. Gott hätte einen anderen Plan für die gehabt. Aber Dan will den leichteren, den bequemeren Weg. Sie wollen nicht die Amoriter oder Philister vertreiben, sondern es sich in Laish gemütlich machen. Und wahrscheinlich ahnen sie, dass der lebendige Gott auf diesem Weg nicht mitgehen wird. Und darum brauchen sie Ersatz. Und als Ersatz nehmen sie die Götzen und den Götzenpriester. Verstehen Sie, wie das hier zusammenpasst? Dem selbstgesuchten Siedlungsgebiet entspricht der selbstgemachte Gott. Dem selbstgesuchten Siedlungsgebiet entspricht der selbstgemachte Gott. Und in dieser Gefahr stehen wir immer wieder, dass wenn wir unsere eigenen Pläne durchziehen wollen, dass wir dann nicht ganz so auffällig, wie es hier geschehen ist, aber dazu neigen, Gott zu manipulieren. Dass wir dazu neigen, Gott so uns vorzustellen und die Aussagen der Bibel so zu drehen und zu wenden, dass es mit unseren eigenwilligen Planungen zusammenpasst. Ein verfälschter Gott, aber wird zum Götzen. Und deswegen müssen wir immer wieder sehr wachsam sein, wenn wir über Gott sprechen. Ist es wirklich der Gott der Bibel? Deswegen müssen wir immer wieder sehr wachsam sein, wenn wir das Evangelium verkünden. Ist es wirklich das Evangelium, so wie es uns im Neuen Testament vorgelegt wird? Oder stehen wir in der Gefahr, aufgrund irgendwelcher anderer Erwägungen und Überlegungen, das wahre Evangelium und den wahren Gott im Sinne unserer Strategie und im Sinne unserer Vorstellung zu verfälschen? Das ist eine Frage, die die Gemeinde Jesu Christi durch ihre gesamte Geschichte hindurch begleitet. Und an der Stelle, liebe Geschwister, können wir gar nicht wachsam genug sein. Weil es nicht immer nur böser Wille ist, der dazu führt, dass das Reden von Gott, dass die Darlegung des Evangeliums verfälscht wird, sondern manchmal ist es einfach eine schleichende Veränderung, eine kaum bemerkte Anpassung, die Schritt für Schritt dafür sorgt, dass wir aber doch, wenn auch langsam, von dem Wege am Ende abkommen, den Gott uns führen will. Und in dem Zusammenhang muss ich Sie hinweisen auf eine Beobachtung, die ich erst in den letzten Tagen gemacht habe. Und zwar bezieht diese Beobachtung sich auf die Homepage von ProChrist, der Evangelisation, die ja morgen wieder beginnt. Ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, dazu etwas zu sagen, bin aber dann doch durch diese Homepage quasi dazu gedrängt worden. Da gibt es eine Rubrik, die nennt sich die vier Vorteile des Glaubens. Also wenn Sie auf die Homepage von ProChrist gehen, www.prochrist.de, dann gibt es dann links diese Homepage, dann gibt es links diese Kategorie, da können Sie anklicken, die vier Vorteile des Glaubens. Und als ich das las, die vier Vorteile des Glaubens, da wurde ich natürlich sofort daran erinnert, an dieses Heft, das viele von uns in ihrem Studium gerne angewendet haben, in evangelistischen Gesprächen, Gott persönlich kennenlernen, oder früher hieß das die vier geistlichen Gesetze. Nun kann man diese vier geistlichen Gesetze, kann man dazu sicher auch das eine oder andere sagen, und nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte und sollte. Aber bestimmte biblische Grundwahrheiten sind auch in diesen vier geistlichen Gesetzen enthalten. Und wenn man nun liest, die vier Vorteile des Glaubens, wird man natürlich sofort an diese vier geistlichen Gesetze erinnert. Und in der Tat nehmen diese vier Vorteile auch darauf Bezug. Aber wenn man jetzt vergleicht, was besagen die vier geistlichen Gesetze und was besagen die sogenannten vier Vorteile des Glaubens, dann wird man doch eine sehr deutliche Akzentverschiebung dort finden. Der erste Ausspruch, die erste These bei den vier geistlichen Gesetzen lautet: Gott liebt sie, er hat sie geschaffen und will, dass sie eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Und will auch, dass sie das lesen können. So können sie lesen, ja? So geht's, glaube ich. So, also eine grundsätzliche Aussage über Gott. Was ist das Pendant, die Ersprechung dabei, bei den vier sogenannten Vorteilen des Christseins? Da heißt es: Ich bin Gott wertvoll. Gehen wir einen Schritt weiter. In der zweiten Aussage der sogenannten vier geistlichen Gesetze geht es um die Frage der Sünde. Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott ist durch die Sünde des Menschen zerstört. Das ist die Grundthese. Die Gemeinschaft mit Gott ist durch die Sünde des Menschen zerstört. Was ist die Entsprechung bei den vier Vorteilen des Glaubens? Ich kann vor Gott ehrlich sein. Merken Sie die Veränderung? Die Sündenaussage ist ein Urteil über den Menschen. Hier wird aus dem Urteil einfach ein Vorteil. Es kommt dann in der Erklärung, wird dann etwas zur Sünde gesagt, wenn auch sehr verhalten. Ich kann Ihnen das mal vorlesen, wie dann die ausgeführte Version lautet. Da heißt es: Ich kann bei Gott ehrlich sein. Vor Menschen fällt uns Offenheit schwer. Wir haben Angst, dass Beziehungen dadurch zerbrechen. Bei Gott können wir ehrlich sein. Er kennt uns, wie wir wirklich sind. Er kennt auch unsere dunklen Seiten. Da wird also von der Sünde jetzt als von den dunklen Seiten gesprochen. Trotzdem liebt er uns und sucht unsere Nähe. Und dann kommt das Zitat immerhin noch von Römer 3, 23. Alle sind schuldig geworden. So, jetzt kommen wir zur dritten Aussage der vier geistlichen Gesetze. Jesus Christus ist Gottes Weg aus der Sünde des Menschen. Allein durch ihn kann der Mensch wieder eine persönliche Beziehung zu Gott finden. Dazu gibt es keine direkte Entsprechung bei den vier Vorteilen des Glaubens, sondern die setzen dann wieder auf der nächsten Ebene an. Ich kann bei Gott neu anfangen. Wir können Gemeinschaft mit Gott finden, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Und hier heißt die These: Ich kann bei Gott neu anfangen, und da wird dann natürlich Bezug genommen auf das, was Christus getan hat. Und dann wird aber noch eine vierte Aussage hinzugefügt: Ich habe bei Gott eine Zukunft. Merken Sie, wie sich hier die Gewichte verschoben haben. Es wird alles aus der Perspektive des Menschen geschildert. Es wird verschwiegen das Urteil Gottes über diesen Menschen. Andersrum, so, alles klar. Es wird alles aus menschlicher Perspektive beschrieben. Es wird verzichtet, deutlich zu formulieren in diesen Thesen das Urteil Gottes über den Menschen. Es wird aus der Rede von der Sünde das Sprechen über die dunklen Seiten. Und die Sünde kommt dann gerade nochmal in dem Bibelvers vor, der da zitiert wird. Und es wird alles vor allem unter der Fragestellung formuliert, was habe ich für Vorteile vom Glauben? Gottes Fragestellung ist aber eine andere. Gott sagt nicht hier, Mensch, ich habe ein weiteres Produkt, ein weiteres Angebot, ein paar Vorteile, so wie auch alle möglichen anderen Sekten und sonstigen Gruppen Vorteile anbieten, sondern Gott sagt, hey Mensch, bleib stehen, du bist in Lebensgefahr, weil du unter meinem Gericht stehst. Ich habe dir nicht einen Vorteil zu bieten, sondern du bist in der Gefahr, in die Hölle zu rennen und ich habe dir eine Rettung zu bieten. Aber wissen Sie, woher diese Formulierung kommt? Diese Formulierung kommt von Bill Hybels. Weil Bill Hybels in seinem programmatischen Buch deutlich gemacht hat, wir müssen die Menschen dadurch gewinnen, dass wir ihnen bestimmte Vorteile zeigen und sagen, Leute, wenn ihr diese Vorteile haben wollt, dann kommt zu Jesus. Das heißt, hier wird der Mensch sektengleich gelockt, dass man ihm bestimmte Vorteile bietet. Und was geschieht dadurch? Es wird provoziert, dass jemand den Weg zu Christus geht, weil er sich diese Vorteile verschaffen will. Es wird provoziert, dass einer dazu verleitet wird zu sagen, na gut, das will ich haben. Und wenn Jesus der beste Weg dazu ist, dann nehme ich eben diesen ganzen Weg in Kauf, dahin zu gehen. Und was wir hier vorliegen haben, diese Zusammenstellung der sogenannten vier Vorteile des Glaubens geben so in dieser Weise nicht das Evangelium wieder. Sie sind eine Verfälschung der Perspektive des Evangeliums. So als könne man das Evangelium verkünden in der Weise, dass man den Menschen sagt, hey, ich habe dir ein paar Vorteile zu bieten, dein Leben wird so und so schöner werden und darum solltest du doch mal überlegen, ob du es nicht mit Jesus versuchst. Das ist eine dramatische, weil auf den ersten Blick als solche nicht erkennbare Verfälschung des Evangeliums. Und wissen Sie, was die eigentliche Problematik dabei ist? Dass viele Christen und Gemeindeleitungen in unserem Land dieses nicht merken, nicht erkennen. Sondern, wenn man über diese Zusammenhänge spricht, und ich habe das ja in meinem Buch über Evangelisation in der Postmoderne ausführlich begründet, am Beispiel der Analyse der Predigten von Ulrich Parzani während der letzten Pro-Christ-Evangelisation, dann wird leicht der Vorwurf erhoben, ihr mäkelt ja nur an allem rum, das ist theologische Fingerhakelei, es kommt doch nicht darauf an, wie man das nun im Einzelnen begründet und Hauptsache Menschen werden gewonnen. Aber Christus hat uns den Auftrag gegeben, sein Evangelium zu verkündigen. Und dieses Evangelium ist in der Heiligen Schrift eindeutig definiert. Es ist uns inhaltlich präzise vorgegeben. Und es ist uns nicht in der Weise vorgegeben, dass das Evangelium eben ein Angebot sei, wie der Mensch noch ein paar religiöse Vorteile gewinnen könne. Ich bestreite nicht die guten Absichten vieler derer, die in diesem Zusammenhang versuchen, Menschen zu gewinnen. Es geht hier überhaupt nicht um die Frage von Motiven. Aber es geht um diese erschreckende und wirklich erschreckende Entwicklung, dass auch durch dieses Modell eine Tendenz beschleunigt worden ist, die letztlich zur Unterwanderung des Evangeliums selbst führt. Das sehen Sie schon daran, dass eine Kooperation mit offiziellen Vertretern der römisch-katholischen Kirche praktiziert wird, obwohl die römisch-katholische Kirche, das haben Martin Luther und seine Mitstreiter damals sehr richtig gesehen, nicht das biblische Evangelium verkündigt. Und man müsste doch jetzt mal eins und eins zusammenziehen und sagen, wie kommt es, dass eine römisch-katholische Institution, die an bestimmten Punkten nicht das neutestamentliche Evangelium vertritt, dass es der so leicht fällt, mit unserem Modell zu kooperieren. Nicht alle Katholiken machen das, weil sie lieber die Leute direkter in ihre katholische Kirche ziehen wollen, aber viele kooperieren. Aber wissen Sie, was für mich das Hauptproblem und die größte Not ist? Das besteht darin, dass viele normale Christen in unserem Lande, wenn sie diese vier Thesen hören, nicht mehr zusammenzucken. Dass ihnen nicht mehr bewusst ist, dass es sich bei diesen vier Thesen um eine Aufweichung und letztlich Verkürzung des wirklichen Evangeliums handelt. Das ist das eigentliche Drama. Es geht gar nicht um bösen oder guten Willen, sondern es geht um die Frage, wie weit ist das Urteilsvermögen schon aufgeweicht? Wie weit hat man Schritt für Schritt sich an bestimmte Fakten einfach gewöhnt und damit leise, ohne es zu merken, die Substanz des Evangeliums so weit verloren, dass man ein wirkliches Evangelium von einem fast neutestamentlichen Evangelium in Anführungsstrichen kaum noch zu unterscheiden vermag. Das ist wirklich eine dramatische Entwicklung, die sich hier vollzieht. Und wir müssen wirklich auf uns selbst achten und immer wieder versuchen, mit unseren Mitchristen ins Gespräch zu kommen und sie darauf hinzuweisen, wir dürfen uns da nicht abspeisen lassen und es darf uns auch nicht stören, dass man uns dann manchmal diffamiert als Nörgler oder kleinkarierte Traditionalisten oder was dergleichen mehr gibt, sondern es geht hier wirklich um die Wahrheit des Evangeliums, dem wir um Jesu Willen verpflichtet sind. Bei den Daniten war es so, dass ihnen sämtliche Urteilskriterien weggebrochen waren im Laufe der Zeit. Und sie haben immer selbstverständlicher etwas praktiziert, was dem Willen Gottes nicht entsprach. So, und jetzt machen wir hier weiter. Sie institutionalisieren sofort den Götzendienst. Und ich habe mir nochmal überlegt, schauen Sie mal, was muss das den Schreiber geschmerzt haben, der dieses Richterbuch aufgeschrieben hat. Diese, ich sagte es heute Vormittag schon mal, diese bizarren Zustände überhaupt zu Papier zu bringen. Das ist aus Israel geworden. Und dieser junge Levit, der begründet da sogar seine eigene Dynastie. Und erst am Schluss erfährt der Leser dann, dass dieser ominöse Mann, und das machte ihn für seine Auftraggeber wahrscheinlich besonders attraktiv, dass das der Spross einer hoch angesehenen jüdischen Familie ist. Also wissen Sie, das ist der Hammer zum Schluss, wenn ich das so plakativ sagen darf. Da steht wirklich Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Mose. Das kann bedeuten, er war ein Nachfahre in der Linie Gershoms, also ein Urenkel oder Ururenkel. Es kann aber auch wirklich heißen, und manch anderes spricht dafür, wenn wir morgen noch sehen, dass es der direkte Enkel war. Und wenn es der direkte Enkel von Mose war, dann ereignete sich dieses Ereignis, von dem hier gesprochen wird, relativ am Anfang der Richterzeit, also verhältnismäßig kurz nach dem Tod Josa. Aber jetzt machen Sie sich bitte mal klar, was das heißt, wenn dieser Jonathan wirklich der Enkel des Mose ist. Also jemand, in dessen Familientradition noch gar nicht so viele Generationen zurück nun wirklich die Wahrheit des lebendigen Gottes bewahrt und weitergegeben und geschützt worden ist. Und einige jüdische Schriftgelehrte haben es nicht ertragen können. Und sie haben dann in manchen Handabschriften aus dem Mose durch eine leichte Veränderung der Buchstaben das Wort Manasse gemacht. Weil sie es nicht ertragen konnten, dass dieser Jonathan wirklich der Enkel des Mose sein sollte. Und genauso tragisch wie die Abstammung ist sein Name, Jonathan. Wissen Sie, Jonathan, das heißt, Yahweh hat gegeben. Gott hat gegeben, und da haben wir es wieder, ein Leben gegeben von Gott. Wieder ein verschenktes Potenzial, wie bei Simson. Überlegen Sie, was hätte aus diesem Leviten werden können, wenn er seinem Auftrag treu geblieben wäre? Wenn er jemanden gefunden hätte, der ihn von Anfang an richtig unterwiesen hätte. Wenn er jemanden gefunden hätte, der ihn in seine geistliche Arbeit hineingeführt hätte, anhand des Wortes Gottes. Was hätte aus diesem Leviten werden können? So viel verschenktes Potenzial. Für den Stamm Dan sieht das Ganze zunächst wie eine richtige Erfolgsstory aus. Sie kriegen ihr Territorium, sie haben sogar einen Priester, sie haben ein eigenes Heiligtum, das sieht alles nach außen hin sehr gut aus. Aber bitte schön, um welchen Preis? Sie haben den lebendigen Gott verraten, sie haben ihre Seele an die Götzen verkauft. Und die Frucht der Sünde, die erntet man nicht immer sofort. Aber ich denke, das kann ein wichtiger Hinweis auch für all unsere Gemeindebaukonzepte heute sein. Erfolg, kurzfristiger Erfolg und zumal die Anerkennung durch die Welt ist nicht unbedingt und immer ein Zeichen dafür, dass wir im Segen arbeiten und dass wir Gott wohlgefällig sind. Wir können nicht sagen, weil die Zahlen stimmen, weil die offizielle Akzeptanz in Ordnung ist, darum ist unser Projekt von Gott gesegnet. Dan hatte kurzfristig offensichtlich Erfolg. Aber vor Gott kommt es auf etwas anderes an. Auch Misserfolg ist übrigens kein Zeichen dafür, gesegnet zu sein. Manche denken, ich gehe nur dann den Kreuzweg, wenn mich möglichst alle komisch finden und keiner mehr mit mir mitkommt. Auch das ist kein Ausweis für Gott Wohlgefälligkeit, sondern der lebendige Gott sieht das Herz an. Er fragt uns nach unseren Motiven und er fragt, ob wir wirklich seinem Wort treu und gehorsam sein wollen. Gott urteilt über unser aller Herz. Und manchmal erntet man die Frucht der Sünde erst sehr spät. So war es bei Dan. Früher oder später holt uns dann die Sünde ein. Ich möchte Ihnen nur zwei auffällige Beobachtungen mitteilen. Ab 1. Chronik Kapitel 4 werden die verschiedenen Stämme Israels genannt, wie sie weiter ihre Wirksamkeit entfalten. Ab 1. Chronik Kapitel 4. Der Stamm Dan ist fast der einzige Stamm, der in dieser Aufzählung nicht mehr vorkommt. Nur noch die Genealogie von Sebulon fehlt, aber dafür wird Sebulon als Stamm auch an anderen Stellen dann noch genannt. Dan taucht als Stamm nicht mehr auf, nur noch als Ortsname. Aber ab 1. Chronik 4 taucht Dan als Stamm nicht mehr auf. Das ist die eine Beobachtung. Und die andere Beobachtung finden Sie im letzten Buch des Neuen Testaments in der Offenbarung 7, die Verse 4 bis 8. Offenbarung 7, Verse 4 bis 8. Da ist davon die Rede, dass in einer bestimmten Phase der Endzeit 144.000 Juden zu einem bestimmten Dienst von Gott berufen sind. Und da heißt es, und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000. Haben Sie gemerkt? Dan fehlt. Josef ist in Manasse mit vertreten. Ephraim und Manasse. Das ist die Bilanz vom Ende her. Und von daher müssen wir mit aller Deutlichkeit sehen, dass Dan einen sehr gefährlichen Weg gegangen ist, der am Anfang erfolgreich aussah, aber sich am Ende nicht bewährt hat. Aber am Ende macht unser Text eben deutlich, es geht nicht nur um Dan, sondern um ganz Israel. Wie wurde dieser geistliche Niedergang möglich? Ich denke, der Verfasser des Richterbuches hat dieses Beispiel auch gewählt, um uns zu zeigen, Leute, so muss es kommen, wenn diejenigen, die eigentlich eine Führungsverantwortung haben, ihre Führungsverantwortung nicht wahrnehmen. Das wären eigentlich die Leviten gewesen. Überlegt mal, gerade jene Institution, die das Volk vor dem Götzendienst schützen sollte, gerade die stürzte es immer tiefer in die Katastrophe hinein. Der junge Levit war kein Einzelfall. Auch Simson, der Nazirea, auch einer besonders von Gott begabt und ausgewiesen. Und dann zeitlich fast parallel zu Simson die Söhne des Priesters Eli. Diese Söhne des Priesters Eli, die auch sowohl moralisch als auch theologisch eine einzige Katastrophe waren. Und dann gab es einen gewissen Fortschritt mit Samuel. Aber Samuel hatte das offenbar nicht von seinem Vorgänger gelernt, wie man mit seinen Söhnen richtig umgeht, denn die Söhne Samuels waren dann auch wieder eine Katastrophe für das Volk. Also es hat in diesen Amtsbereichen so viel tragisches Versagen gegeben, dass man sich nicht wundern darf, was am Ende dabei herausgekommen ist. Ich möchte zusammenfassen. Die Probleme, die wir an diesen Ereignissen in den Kapiteln 17 und 18 wahrnehmen können, treten in veränderter Gestalt bis heute auf. Das ist einmal eine geistliche Führungslosigkeit. Ja, jeder macht, was er will. Der Privatmann sucht seinen Tempel, der Theologe sucht seinen Job, der Volksstamm sucht sein Land, aber es ist keine inhaltlich fundierte geistliche Führung da. weil diejenigen, die diese Aufgabe wahrnehmen, müssten versagen. Und dann das Zweite. Dadurch kommt es zu einer erst unmerklichen und schließlich immer deutlicheren Entfernung vom Wort Gottes. Man entfernt sich immer mehr von Gottes Wahrheit. Es entsteht ein Lehrchaos, ein Chaos in der Lehre. Gottes Maßstäbe sind überhaupt nicht mehr im Horizont. Sie kommen im Denken überhaupt nicht mehr vor. Sie irritieren nicht mal mehr die Gewissen. Und dann das Dritte, also geistliche Führungslosigkeit, Entfernung vom Wort Gottes. Das Dritte, was wir auch hier gesehen haben, ist Religiosität ohne Wahrheitsbindung. Religiosität ohne Wahrheitsbindung. Eine numinose, mystische, gefühlsabhängige, geheimnisvolle Religiosität, mit der man meint, sich beruhigen zu können, weil man einen Priester im Haus hat und ein Standbild aufgestellt hat und weil mal in einem Blitzorakel einem bescheinigt wurde, jawohl, dein Weg ist im Sinne Gottes. Und das heißt, Religiosität ohne Wahrheitsbindung ist Götzendienst, ist religiöse Praxis losgelöst von Gottes Offenbarung. Das ist Götzendienst, religiöse Praxis losgelöst von Gottes Offenbarung in der Bibel. Und die Folge ist, dass Menschen, die dem anhängen, ihre Hoffnung auf Dinge setzen, die nicht tragen. Sie hängen sich an Illusionen. Micha hat es noch gemerkt. Mein Gott, den ich mir gemacht habe, ist mir weggerissen. Was bleibt mir jetzt noch? Die Daniten haben letztlich auf Illusionen gesetzt. Der Levit hat auf Illusionen gesetzt. Und dann schließlich das Vierte. Je lockerer die Wahrheitsbindung, umso leichter die Anpassung. Je lockerer die Wahrheitsbindung, umso leichter die Anpassung. Das ist doch klar. Je weniger ich in meinem Gewissen selber an die Wahrheit des lebendigen Gottes gebunden bin, umso leichter habe ich es, mich auf andere Dinge einzulassen und sie hineinzulassen in meinen Glauben, ohne dass mich das groß stören würde. Je weniger klar meine eigenen Kriterien sind, umso schneller kann ich verwirrt und vom Wege abgebracht werden. Ich fasse nochmal zusammen: geistliche Führungslosigkeit, Entfernung vom Wort Gottes, Religion ohne Wahrheitsbindung und schließlich dadurch umso leichtere Anpassung an falsche Wege. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. In uns allen, denke ich, steckt dieser Impuls, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Aber nur der lebendige Gott kann uns wirklich richtig führen. Und darum lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen. Welche Befreiung ist das, wenn ein Mensch seine Freiheit darin findet, dass er sich an den Willen Gottes bindet? Welche Befreiung ist das, dass einer seine Freiheit darin findet, sich an den lebendigen Willen Gottes zu binden? Ich glaube, es war der alte bayerische Bischof Betzel, der gesagt hat, Freiheit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Freiheit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Sich so wirklich an den Willen Gottes zu binden. Sich vertrauensvoll und gern daran zu binden. Und es hat mich so beeindruckt, als gestern Bruder Platzen in unserem Telefonat nochmal berichtete, wie das jetzt mit diesen letzten Wegen seines Sohnes war. Und wie er dann sagte, Mensch, schauen Sie, Bruder Nestvogel, gut, dass ich jetzt nicht mehr arbeite, dass mein Dienst im letzten Jahr aufgehört hat, dass ich jetzt diese Zeit habe, mich so ganz um meinen Sohn zu kümmern. Und dann fügte Bruder Platzen hinzu, der Herr hat nichts falsch gemacht. Der Herr hat nichts falsch gemacht. Und ich musste denken, da ist ein Vater, der einen seiner Söhne auf seinen letzten Wegen wirklich begleitet. Der ihn pflegt und mit ihm geht und mit ihm betet bei den letzten Schritten über die Linie bis nach Hause in den Himmel. Und der in dieser Situation, die ihn sicherlich schmerzt, er hat gesagt, ich habe zwei Wünsche in meinem Herzen. Den einen Wunsch für meinen Sohn, dass er bald beim Herrn ist. Und den anderen Wunsch für mich, dass wir ihn noch eine Weile haben. Und obwohl das von dem Schmerz nichts wegnimmt, dass er doch in dieser Situation sagen kann, der Herr hat nichts falsch gemacht. So kann nur einer sprechen, der sein Leben gebunden hat an den Willen des lebendigen Gottes. Und diese Kraft hat auch keiner aus sich selbst heraus, sondern die will Gott dem schenken, der sich ganz auf ihn verlässt. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, Wir bekennen dir, dass wir selber immer wieder in der Gefahr stehen, unseren Willen, unseren Eigenwillen durchsetzen zu wollen. Und dass wir selber in der Gefahr stehen, den Blick für deine Wahrheit zu verlieren, faule Kompromisse zu machen. Bitte bewahre uns und hilf uns. Hilf uns, deinem Wort treu zu bleiben. Hilf uns, dass wir einander auch in unseren Gemeinden, in unseren Familien so beistehen, dass wir uns gegenseitig auf dein Wort behaften, dass wir uns helfen, dir zu folgen, Herr. Und lass doch auch diese Bibeltage dazu dienen, dass wir dein Wort umso besser verstehen und dass es unser Leben immer mehr prägt und bestimmt und führt. Wir danken dir, Herr, dass du es gut meinst und dass du rufst, sich dir anzuvertrauen, Herr. Wir bitten dich, erbarme dich auch über all die schwierigen Tendenzen und dramatischen Entwicklungen, die sich auch im Raum der Christenheit heute vollziehen. Bitte hilf, dass doch noch viele Menschen wach werden und erkennen, wo sie sich in falsche Wege verrannt haben. Herr, und wir selbst brauchen das auch. Wir sind nicht in der Situation, dass wir selbstgerecht auf andere zeigen könnten, weil wir wissen, dass wir selber Tag für Tag davon abhängig sind, dass du uns bewahrst. So hilf uns, Herr, und sei uns gnädig. Und lass uns dir gern folgen, wie immer du uns auch führen magst. Amen. Wir haben jetzt eine Pause.